Hi und willkommen zu Salon Anna. Das ist mein Podcast, wie Salzburg sein kann. Ja, Bildung ist ein wichtiges Werkzeug, um sich gerade als Frau auch unabhängig zu machen. Das zeigt auch die Geschichte und Mutterschaft auf der anderen Seite oder die Rolle als Mutter. Das ist unbestreitbar etwas, was viel Unabhängigkeit auch kostet, muss man ehrlich sagen. Wie sich das vereinbaren lässt, darüber spreche ich heute mit Doktorin Ulrike Rupprecht. Sie hat es geschafft, als junge zweifache Mutter dann noch zu studieren und vielmehr noch sich eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere zu erarbeiten. Liebe Ulrike, schön, dass du da bist. Magst du unseren Gästen ein bisschen etwas über dich erzählen?
Danke für die Einladung. Ich bin sehr jung Mutter geworden und habe dann viele Jahre nebenbei mit meinem Webstuhl künstlerisch gearbeitet, allerdings nur auf geringfügiger Ebene, aber das war neben den Kindern halt damals super. Und als mir dann...
Also du warst in der Textilbranche,
ja, ich habe eigentlich in der HTL Textil habe ich meine Ausbildung gemacht und habe mir eigentlich immer gedacht, Künstlerin, das ist das, was ich sein möchte. Und irgendwann, wenn man dann nicht mehr daheim ist, habe ich dann doch gemerkt, ich möchte wieder raus unter die Menschen und habe in einer Arztpraxis angefangen zu arbeiten, als Ordinationshilfe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe das auch 18 Jahre lang gemacht, habe aber währenddessen doch gemerkt, dass die Aussichten, sich zu entwickeln, dann doch relativ gering sind. So viel Spaß die Arbeit immer gemacht hat. Und habe mich dann umgeschaut und habe mich erkundigt. Und was mich immer sehr interessiert hat, war eben schon die Natur, Umweltschutz, wie kann man renaturieren, wie kann man schauen, dass einfach dass die Umwelt auch mit dem, was wir im modernen Leben alles brauchen, einigermaßen intakt bleiben kann. Und haben wir dann umgeschaut in der Uni Salzburg. In Wien hätte es natürlich das interessantere Studium gegeben, auf der BOKU, aber das war halt keine Möglichkeit. Korruption. Kinder waren daheim, Arbeit war da, Mann war da, keine Chance
wegzukommen.
Also habe ich in Salzburg umgeschaut und habe dann angefangen, Ökologie zu studieren. Erst als außerordentliche Studentin, weil ich ja keine Matura gehabt habe und habe die Studienberechtigungsprüfung gemacht, was aber eine super Möglichkeit ist, sehr zeitsparend, um in kürzester Zeit ordentlich studieren zu können. Das hat mir nur ein Jahr gekostet und im Endeffekt die ganzen Stunden, die ich schon vorleisten musste, wurden mir dann alle angerechnet und dadurch habe ich eigentlich das alles doch in relativ kurzer Zeit machen können und habe dann
Alt waren da deine Kinder, wenn ich fragen darf?
Anna war 14, Max war 12. Also ich war 34 und die Kinder waren eben so. Ja, die sind eben dann auch schon unabhängig geworden und ich habe gemerkt, jetzt, ja, irgendwas möchte ich noch mal machen in meinem Leben. Es war mir einfach zu, wenn ich mir dachte, bis zur Pension immer so arbeiten, das ist mir einfach so wenig herausfordernd. Ja, und so habe ich halt zu studieren begonnen. Und habe das Riesenglück gehabt, obwohl ich immer 15 Jahre älter war als meine Kollegen und Kolleginnen, habe ich das Riesenglück gehabt, eben viele Kolleginnen zu haben, die mir wahnsinnig geholfen haben. Weil ich habe gearbeitet, ich habe Kinder gehabt und ich habe dadurch auch immer Terminschwierigkeiten gehabt, weil wenn man fixe 20 Stunden wo arbeitet und das Studium nebenbei macht, dann war das immer ein bisschen Herausforderung.
Und das ist schon grundsätzlich Herausforderung, wenn man dann noch zwei Kinder daheim hat.
Ja, und mit den ganzen Terminen und dass das alles ausgeht. Ja. Und das war mein Riesenglück, dass ich da so viel Unterstützung gehabt habe und natürlich auch von meiner Family und von meinem Mann, der das natürlich auch mitgetragen hat, sonst wäre es nie gegangen. Und dann habe ich relativ schnell mal meinen Master gemacht. Ich habe damals schon meinen nachfolgenden Doktorvater kennengelernt und habe mit Flechten aus der Antarktis gearbeitet und war halt extrem fasziniert, weil die Antarktis für mich halt auf der anderen Seite der Welt und unerreichbar. Und die Faszination auch der Flechten selber, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist, aber das sind die Organismen, die auf Steinen, die Steinen bewachsen, schön bunt sind, oft im Hochgebirge sieht man es, oder die auf Bäumen hängen.
In allen möglichen Farben.
Ja, und vor allen Dingen auch, das Schöne bei Flechten ist auch, sie können eben überleben in Klimazonen, wo nichts anderes mehr leben kann. Und das ist das eigentlich Faszinierende dran. Und deswegen die Flechten in der Antarktis. Und so habe ich dann nach meinem abgeschlossenen Master habe ich dann beschlossen, okay, vielleicht mache ich doch eine Doktorarbeit, weil es hat mich das Thema wirklich faszinierend angefangen. Und ich habe das eben immer nebenbei gemacht, also neben der Praxisarbeit und neben der Family. Mhm. Wobei die Kinder sind dann nebenbei auch schon ziemlich erwachsen geworden. Mhm. Das ist, dann geht dann ja doch schnell. Ja, und so ist die Faszination aber groß geworden. Also das Thema hat mich einfach gefesselt und habe dann mit dem Doktorat begonnen. Und hatte dann auch die Gelegenheit, also mit dem Professor Türk, mit meinem Doktorvater, mhm, der hat mich dann auch sehr gefördert und hatte dann auch Gelegenheit, selber in die Antarktis zu fahren und so. Mhm.
Ja, also das kommen wir dann vielleicht eh noch genauer zu sprechen.
Ja, ja, das. Mhm. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, man wird durch Studium und am Anfang ist man halt Mutter und man ist halt, wie soll ich das erklären, man ist halt auf einem Level, der, man funktioniert gut als Mutter.
Ein hohes Stresslevel, nehme ich an.
Ja,
oder?
Das habe ich gar nicht so empfunden. Mhm. Ich war ja noch sehr jung und ich habe das alles irgendwie gut, wie soll ich das erklären, es ist mir alles leicht gefallen. Mhm. Aber trotzdem ist man halt in einer ganz anderen Welt mit Kindern. Es ist eine sehr, sehr schöne Welt. Und irgendwann kommt man halt, das Schöne für mich war einfach, dass ich meine intellektuellen Fähigkeiten oder geistigen Fähigkeiten und alles unabhängig denken, was mir ganz, ganz wichtig war als Frau, gelernt habe durch das und gelernt habe, darauf zu vertrauen, dass das, was ich mache und denk und auch im Umgang und auch mit den ganzen Lehrveranstaltungen, Protokollen, alles, was man zu schreiben hat, dass das gut war, mhm, und dass ich mich auf das verlassen kann. Mhm. Es war für mich einer meiner allerwichtigsten Sachen und auch das Vertrauen, dass wenn man was schaffen will, dass das einfach geht. Mhm. Das kann ich immer nur jedem empfehlen, wenn man mal nicht weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll, einfach einen nächsten Schritt gehen und was Herausforderndes probieren. Meistens, wenn es wirklich interessiert, schafft man das dann, mhm, auch. Wenn es nicht interessiert, dann schafft man sowas natürlich nie. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, natürlich hat es Fächer gegeben wie Chemie und Physik, die habe ich einfach nur überlebt. Die waren halt Pflicht und das hat mir natürlich, ist auch eh interessant, aber so gehört halt dazu. Mhm.
Mhm. Jetzt bist du in der Forschung an der Uni. Mhm. Wir haben schon das Thema Flechten, oder du hast schon das Thema Flechten angesprochen. Was hat dich da hingebracht? Und vielleicht magst du auch darüber erzählen, du warst in der Antarktis. Das ist ja für mich so etwas total Unvorstellbares. Also da habe ich überhaupt kein Gefühl, wie ist es in der Antarktis?
Ja, die Flechten und die Antarktis. Ja, das ist, wie gesagt, mich hat das Thema wahnsinnig fasziniert. Und nachdem dann die zuständigen Projektleiter in Neuseeland, von denen man ja eingeladen werden muss, sonst kommt man gar nicht
hin. Sonst kommt man gar nicht hin, okay.
Ja, mhm. Merkt haben, dass ich ernsthaft an der ganzen Geschichte arbeite, habe ich eine Einladung bekommen. Das war die erste, war 2008. Ja, und da bin ich dann eben hingefahren und muss ehrlich gestehen, ich habe so Angst gehabt, weil ich bin noch nie so weit geflogen, mhm, und ans andere Ende der Welt. Und dann war damals mein Englisch, das war halt auch noch nicht so geübt, weil habe es ja nie gebraucht. Und bin halt hingefahren und bin dort eh abgeholt worden und alles mal wieder. Man fliegt ja erst nach Neuseeland, nach Christchurch, hat ein paar Tage zum Akklimatisieren. Mhm. Also man hat ja eine komplette Umstellung von 12 Stunden. Von der Zeit her und lernt man dann die ganzen Kollegen kennen, die dann mit einem in der Antarktis, Australien, keine Ahnung, wo sie auch überall aus herkommen, aller Welt, aus aller Welt. Mhm. Und und das Faszinierende ist dann eben, man lernt die Menschen kennen und vor allen Dingen, man wird komplett eingekleidet und alles. Und dann irgendwann gibt es halt dann den Flug, der dann um 5 in der Früh von Christchurch in die kontinentale Antarktis geht, mit einer riesigen amerikanischen Militärmaschine, weil die Forschung wird ja in vielen Bereichen, also eigentlich kenne ich es nur so, meistens vom Militär, von welchen Ländern auch immer, unterstützt, gerade in Transportgeschichten. Mhm. Das macht meistens das Militär, erstaunlicherweise. Habe ich auch bei den spanischen Kollegen so kennengelernt, wie ich mit den Spaniern in die Antarktis gefahren bin. Und und dann sind wir dort hingeflogen und dann steigst du in der Antarktis aus, weil und dann ist das ist wirklich eine andere Welt. Und damit man sich ja dort bewegen kann und darf, muss man ja erst ein Training machen, dass man überhaupt ins Freie darf, weil das ist strengstens verboten. Also, dass man Funkgerät, dass man überleben kann in der Kälte, alles Mögliche. Wir haben unsere erste Nacht im Zelt draußen verbracht und so weiter.
Ja, um sie zu akklimatisieren oder?
Nein, weil die Arbeit dort dann in einem Fieldcamp, also in einem Camp eben dann passiert. Also man hat erst die Gelegenheit, dort in der Station das ganzen Trainings zu machen, wie soll ich sagen, vorbereitet zu werden und auch die ganze Expedition selber zusammenzupacken, von Schlafsack bis Essen. Da gibt es natürlich einen PI, also einen Projektleiter, der einem hilft, also der das alles leitet, aber jeder muss seins zusammenpacken. Und da ist es dann so, dass das dann alles auf einen riesen, wie soll ich sagen, Haufen zusammengestellt wird und dann wird das mit dem Hubschrauber ins Feld geflogen. Dann fliegt man ins, weil wir waren zum Beispiel im Garwood Valley, oder da gibt es ja Bekannte, die McMurdo 3 Valleys zum Beispiel, die sind bekannte Trockentäler in der Antarktis, wenn man bedenkt, die ist ja zu 98% mit Eis bedeckt, aber wir wollen ja Flechten und sonstige Lebewesen finden. Ich meine, es gibt dort keine Tiere, außer die marinen Assoziierten, das heißt Pinguine und alle anderen Tiere, die sind aber dem Meer zugeordnet. Die sind nicht dem Land zugeordnet.
Ach so.
Also am Land gibt es Flechten, ein paar Moose und ein paar Kleininsekten.
98% Eis und Schnee.
Ja, Eis, kilometerdickes Eis.
Ja. Und dann
gibt es
kleine Trockentäler, wo ihr dann oder wo du dann geforscht hast.
Genau, wo wir dann waren und da wird mit dem Hubschrauber ausgeflogen. Dort muss man sich dann das Camp selber aufbauen und bleibt dann 2 bis 3 Wochen, je nachdem. Und dort wird dann alles zu Fuß gemacht, weil der Hubschrauber ist teuer, der fliegt dann wieder zurück. Und das Problem ist das, und das ist der Grund, warum man am Anfang so ein kleines Überlebenstraining macht, damit man eben dort, wo man dann unterwegs ist, sollte einem ja doch nichts passieren. Und wenn was passiert, dass man weiß, was man zu tun hat. Es ist also wirklich verboten, dass man allein unterwegs ist. Man muss immer zu zweit sein.
Ich glaube, man verliert dort auch leicht die Orientierung, oder?
Also, nein.
Nicht?
Also ich zumindest das Problem nicht, weil es ist ja ganz klar strukturierte Landschaft, das sieht man schon, man weiß immer, wo man ist. Und wir haben immer GPS mitgehabt, also sonst hätten wir unsere Punkte, die wir ansteuern mussten, ja auch nicht gefunden. Das war für mich nie das Problem. Ja, einmal hat es uns eingeschneit, da sind wir halt 3 Tage im Zelt gelegen.
Damit muss man wahrscheinlich rechnen, wenn es das ist.
Ich habe zum Glück 1000 Seiten Buch gehabt, das hat mich gerettet. Aber das war, ich kann nur sagen, es ist unvorstellbar und vor allen Dingen, wenn man dort sieht, wie auch diese kleinen Flechten in den allerkleinsten Ritzen überleben, ist es einfach wahnsinnig faszinierend, um zu sehen, wie Organismen, was sie für Strategien haben, dass sie auch in den extremsten Lebensräumen leben können und da sind. Und faszinierend, sehr faszinierend. Also ich muss ehrlich sagen, ich war insgesamt 3-mal im Kontinent, also in der kontinentalen Antarktis, das war mein 77. bis 78. Breitengrad. Also das ist schon zum Teil innerhalb von dem, da gibt es ja kein offenes Meer mehr. Und das ist eben eine Gegend, da kommt man nur als Wissenschaftler hin, da gibt es keinen Tourismus. Und draußen, und beim letzten Mal 2018 war er in der maritimen Antarktis. Das ist auch da, wo die Touristenschiffe hinfahren dürfen schon. Das ist eben außen, wo das Meer offen ist und wo es auch schon regnet. Man muss bedenken, im Kontinent ist es so kalt, dass es eben nie regnet, sondern da nur Schnee fällt.
Nur Schnee.
Und in der maritimen Antarktis ist es eben schon sehr anders, das ist sehr viel wärmer und da gibt es eben auch schon wieder Tag und Nacht, weil im Kontinent, das ist klar, da ist den ganzen Tag hell im Sommer, wenn wir im Sommer hinfahren. Und in der maritimen Antarktis gibt es auch diese, und das ist halt das andere Faszinierende, ich forsche zwar nicht damit, aber die Pinguine und das ganze, die ganzen wunderschönen Tiere, also die sind unglaublich schön. Und es gibt natürlich dort da ganz einen anderen Bewuchs. Was man auch dazu sagen muss, in der maritimen Antarktis gibt es auch nur 2 Pflanzen, ansonsten nur Moose und Flechten, sind auch weiterhin dort die dominanten Lebensformen. Aber viele Vögel und alles, aber die sind auch dem Meer zugeordnet. Es gibt keine Wildtiere an Land, gibt es dort einfach nicht.
Moment. Jetzt kommen wir vielleicht zurück nach Österreich. Du forschst ja jetzt aktuell auch an einem großen, bist in einem großen Forschungsprojekt. wozu forschst du hier in Österreich jetzt?
Also verschieden, ich bin in mehreren Projekten. Mhm. Das eine ist, ich habe weiterhin Projekte, das ein eigenes FWF-Projekt, das über antarktische Forschung verglichen mit der hochalpinen Forschung, also bei uns in Österreich. Also ich wollte jetzt die Forschung von der südpolaren Region also nach Österreich holen, was wir mit dem Projekt jetzt machen. Ich habe zum Glück eine sehr gute Doktorandin, die das mit mir gemeinsam macht. Mhm. Und aber, weil es halt auch schwierig ist, erstens im zweiten Bildungsweg in die wissenschaftliche Karriere einzusteigen und das meistens dann auf Projektbasis passiert.
Riesenthema an der Uni, ja.
Ja, und man kann sich nämlich selber seine Projekte schreiben, aber ist natürlich dann in der ganzen Misere der Kettenvertragsproblematik und allem drum und dran.
Und da hört mir jetzt auch die Betriebsrätin gleich raus, ja.
Ja, genau. Muss ich sofort sagen, nein, es wird auch was geschehen in die Richtung, hoffentlich. Mhm. Und während einer, wie soll ich schon fast sagen, Durststrecke, habe ich dann beschlossen, wurde ich eingeladen, in einem anderen Projekt mitzuarbeiten, in einem großen datenwissenschaftlichen Projekt. Das ist das IDA-Lab Salzburg, als Projektmanagerin. Dieses große, muss man sagen, eigentlich Leuchtturmprojekt vom Land Salzburg aufzubauen. Da habe ich vor 3,5 Jahren begonnen und mache eben jetzt beides. Auf der einen Seite das Projektmanagement und auf der anderen Seite meine Forschung. Und ja, bin dadurch auch ziemlich beschäftigt. Aber es ist beides eine wunderschöne Arbeit, muss ich sagen.
Ich würde gerne nochmal ein bisschen drauf zurückkommen, auf das Thema Frau sein, Mutter sein, arbeiten. Warum, oder und studieren dann auch noch, wie ist es, oder glaubst du, macht es einen Unterschied, ob man da Frau ist oder Mann ist, auch an der Uni, also möchte jetzt das Thema Doppel- oder Mehrfachbelastung vielleicht ansprechen.
Es macht natürlich einen Unterschied. Also was mir aufgefallen ist, dadurch, dass ich mein ganzes Leben, also seit ich angefangen habe, in der Ordination zu arbeiten und dann nebenbei studiert habe und immer nebenbei, also ich habe eigentlich fast immer zwei bis drei Sachen gleichzeitig gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist ein echtes Frauenthema. Mhm. Was auch nicht unbedingt schlecht ist, weil das Verrückte ist, wenn man so viele Sachen parallel macht, das bremst dann ja erstaunlicherweise nicht ein, sondern man lernt wahnsinnig akkurat zu arbeiten, also sehr gezielt, und es gibt halt, man macht wenig Umwege. Also ich habe sehr, sehr zielstrebig gearbeitet, weil sonst hätte ich nie in der Mindeststudiendauer oder so studieren können, das wäre völlig unmöglich gewesen. Mhm. Das heißt, man macht das eine auf der einen Seite und das andere und macht dann wirklich gezielt seine Sachen. Und das, glaube ich, ist schon was Frauen, glaube ich, sehr gut können. Eben lernen durch die Doppelbelastung. Was heißt Belastung? Ich habe immer gern viel getan in meinem Leben. Mhm. Also für mich war es eher immer schwierig, wenn ich nichts zu tun gehabt habe, dann ist es mir nicht gut gegangen. Mhm. Also mir geht es immer besser, wenn ich viel zu tun habe, weil ich gern was tue. Und was herausfordernd ist, also auch was, wo ich viel lernen möchte und muss. Und ja, aber jetzt habe ich wieder zwei verschiedene Jobs. Und manchmal denke ich, weil es ist mir nicht vergönnt, dass ich in irgendwas einsteige, zu 100% ist es nicht. Aber gleichzeitig ist es ist so, wie es ist, und ich bin trotzdem sehr zufrieden damit, weil ich kann wirklich zwei schöne Sachen machen.
Hättest du dann nicht manchmal gedacht in deinem Leben oder vielleicht auch so im Rückblick, hättest du nicht was geben, was dich vielleicht auch unterstützt hätte, wo du dachtest, das hätte mir damals geholfen, um das einfacher hinzubekommen? Wobei bei dir klingt das sowieso so, als wäre das alles sehr, sehr smooth gegangen. Aber ich kann mir vorstellen, dass für viele Frauen, die an der Uni sind, vielleicht keine fixen Verträge haben, Kinder haben, vielleicht nur einen Nebenjob haben, dass das schon schwierig ist. Und ich glaube, also Frauen haben es einfach schwieriger, dann in die Wissenschaft auch reinzukommen und dort Karriere zu machen.
Ja, also die Frauen sind halt diejenigen, die sehr häufig eben in diesen befristeten Projektverträgen landen, weil es eben dann auch durch die Kinder und durch die Familie nicht immer möglich ist, dass man die richtige Karriere macht. Ich hätte zum Beispiel Stelle schon in Neuseeland gehabt, dann als Postdoc und da hätte ich hin können. Aber das wollte ich halt damals nicht, weil ich halt nicht mehr weg wollte von Salzburg, weil halt da meine Kinder sind. Und ja, weil es für mich einfach kein Weg mehr war mit 5, wie alt war ich denn da? 2013. ja, 45 ungefähr, eine andere Welt zu, nochmal komplett anzufangen. Und vor allen Dingen, wenn man dann 3 Jahre sein Postdoc wo macht, dann muss man ja, möchte man ja auch wieder zurück. Und das zum Beispiel sind Sachen, die sind schwierig, wenn man, also eine wissenschaftliche Karriere verlangt schon meistens einen Auslandsaufenthalt. Mhm. Und das ist das Schwierige, was man dann im zweiten Bildungsweg dann schon kaum mehr bewältigen kann und möchte, weil man da halt nicht mehr, wie soll ich das sagen?
So flexibel
nicht mehr,
ist.
Ja, und weil man eben gebunden ist an Eltern, Kinder und Familie. Und das sind eben Sachen, die vielleicht für die Karriere nicht immer ganz gut sind. Und das betrifft natürlich dann häufig Frauen. Und ja, und das andere ist, ich hätte mir von der Uni her selber mehr gewünscht, nachdem ich immer meine Projekte und alles, meine gesamte Arbeits-, also mein alles selber eingeworben habe, meine sämtlichen finanziellen Sachen, dass die Uni das mehr wertschätzt und dass man auch Chancen hat, in der Uni dann unterzukommen, wirklich, und nicht wieder rausfliegt, weil der Kettenvertrag das verlangt. Und dann damals war es nur so, dass man nach 6 Jahren ein halbes Jahr Pause machen hat müssen. Dann bin ich wieder eingestiegen, dann war ich wieder 2 Jahre da und dann habe ich zum Glück meine Chefs zum Glück die dann so eingesetzt, dass ich dann einen unbefristeten Vertrag gekriegt habe. Aber es ist trotzdem wahnsinnig schwierig.
Es ist ein langer, zäher Weg gewesen.
Es ist ein zäher Weg und ich muss dazu sagen, ich wäre sonst, wenn das nicht für sich für mich eingesetzt worden wäre, wäre ich einfach weg, weil ich dürfte in der Uni nicht mehr arbeiten. Und das ist völlig absurd, weil das ist ja das, für was ich ausgebildet bin und was ich kann. Und ich kenne einige Kollegen, die genau das Problem haben, vor allem Kolleginnen, das stimmt schon.
Jetzt engagierst du dich vielleicht deshalb, Fragezeichen, auch als Betriebsrätin. Ist das etwas, was dich antreibt? Weil ich glaube, du hättest in der Forschung genug zu tun. Du müsstest nicht auch noch Betriebsrätin sein. Was hat dich dazu bewogen?
Also ich wurde eingeladen von einer alten Kollegin. Und natürlich auch, weil ich eine Frau bin. Immer wichtig. Und haben mir das dann überlegt und haben mir gedacht, genau diese... Diese projektbasierte Arbeit ist teilweise sehr entwürdigend, finde ich, weil eben diese kurzen Verträge und mittlerweile, es gibt ja auch Initiativen mittlerweile, die genau was anderes haben möchten, weil man ja weiß, dass nur projektbasiert zu arbeiten ein wahnsinnig hohes Stresslevel bedeutet, das ja verhindert, dass man wirklich gut arbeitet. Weil in der modernen Wissenschaft ist es so, man muss Drittmittel einwerben, man muss Publikationen schreiben, man macht nebenbei Lehre. Und das macht man aber nur dann gut, wenn man ein abgesichertes Arbeitsumfeld hat und nicht dauernd Angst haben muss, dass das, dass, vielleicht wird das neue Projekt nicht bewilligt. Das ist Standard. Die meisten Projekte werden beim ersten Mal nicht bewilligt, meistens beim zweiten, dritten Mal erst. Das kostet einen Jahre. Ich schreibe einen Antrag und dann dauert das... Also kürzestens ein halbes Jahr beim FWF, bis ich eine Entscheidung kriege. Gut, dann ist er vielleicht negativ bewertet worden und dann brauche ich wieder 2-3 Monate, bis ich
neu... Aber in dieser Zeit hängt man in der Luft, möglicherweise.
Genau, das heißt, man versucht das schon parallel zu machen, während man noch gar nicht genug Ergebnisse hat vom ersten Projekt. Und das ist, also da muss ich sagen, das ist mir wahnsinnig an meine Grenzen gegangen und ja... Das habe ich wirklich gemacht, weil mich das ganze Thema so fasziniert und weil ich so Lust gehabt habe, immer darin zu arbeiten. Ich habe zum Glück noch ein zweites Projekt gehabt. Eben
also du hast das gemacht, weil du deinen eigenen Antrieb gehabt hast, weil du so leidenschaftlich daran geforscht hast, aber nicht, weil die Strukturen so gut waren.
Nein. Also es hat mich nur mein zweites Projekt gerettet, aber ein Artenschutzprojekt eben über Flechten in Oberösterreich. Da hat uns das Oberösterreich sehr unterstützt, weil denen ist es sehr wichtig, dass die viele Organismengruppen an ihren Standorten gut beforscht werden, muss ich ehrlich sagen, es war unglaublich. Und dieses Projekt hat mich über Wasser gehalten in den Zwischenzeiten. Und ja, das, wie gesagt, also da hätte man, also diese Unterstützung hätte man sehr gewünscht, weil ich sehe ein, dass ich weiß, dass das ganze Universitätsgesetz mit den ganzen Dienstverträgen, das ist, hat eine eigene Struktur. Aber wie gesagt, Leute, die arbeiten, die wirklich arbeiten, die sich selber finanzieren, sollen auch eine Chance haben, dass sie bleiben können.
Das ist halt dass man da ein gewisses Netz, oder gewisse Sicherheit gibt.
Und dass man auch Zwischenfinanzierung kriegt, wenn es einmal nicht sofort funktioniert, weil man steht ja dann einfach da. ich meine, das Arbeitsamt nimmt dann schon, die sagen dann, ja, was machen wir dann mit ihnen? Können sie
das können sie auch nicht sein, ja.
Aber das ist ja auch, ich meine, es ist echt, es ist wirklich entwürdigend.
Entwürdigend, das trifft es wahrscheinlich sehr gut, ja. Ich möchte noch kurz auf was eingehen, was du in unserem Vorgespräch gesagt hast. Also du interessierst dich jetzt sehr auch für Naturschutz, natürlich aus deiner Arbeit heraus. Und vielleicht, wenn wir da noch nach Salzburg schauen, wie steht es denn um den Naturschutz in Salzburg? Wie ist da deine Einschätzung?
Ui, ja. Nein, also eigentlich, es wird viel getan in Salzburg. Und wie soll ich das jetzt so sagen? Es gibt lustigerweise viele Initiativen, die ich sehr interessant finde. Es gibt den Naturschutzbund, der wahnsinnig aktiv ist. Mhm. Es gibt von der Uni aus viele Initiativen für zum Beispiel Artenvielfalt erhoben wird in Salzburg und so weiter. Aber wie gesagt, wir wissen alle, dass diese Übernutzung von Landschaft und, wie soll ich sagen, ja, auch Verkehr wahnsinnig schädlich ist. Und ich bin dazu jetzt lustigerweise auch eingeladen worden, Vorträge zu halten zu diesem Thema, was Stickstoffbelastung, die aus Verkehr und Industrie und natürlich auch aus intensiver Landwirtschaft entsteht, was der mit Flechten macht. Flechten sind wahnsinnig gute Indikatoren. Also man weiß immer ganz genau, wie es um die Luft bestellt ist, wenn man die und die Flechten sieht. Also ich kann immer nur empfehlen, wenn man irgendwo in den Bergen ist und diese schönen Bartflechten sieht, die so runterhängen von den Bäumen, dann kann man sich mal tief durchschnaufen, weil dann weiß man, die Luft ist sehr gut. Ja, weil die kommen nur vor, wo die Luft sehr gut ist. Und das ist was ich neben meiner, das ist jetzt nicht so wissenschaftlich, wenn man sich um diese Sachen kümmert, aber das ist neben meiner wissenschaftlichen Arbeit, die ja reine Grundlagenforschung ist, ist mir das jetzt sehr, sehr wichtig, dass ich das weiter ausbaue und da vielleicht auch was beitragen kann an Know-how, weil ich bin ja eben vom Studium her, bin ja Ökologin und bin ja immer gern bereit, Hilfestellung zu geben. Und
Bewusstsein zu schaffen auch, oder?
Ja, und das ist das. Und witzigerweise mit den Flechten und diesen Luftzuständen, wenn ich es jetzt mal so nenne, es interessiert sehr, sehr viele Leute. Das macht er ist witzigerweise, wenn ich das so erkläre, dann versteht man, um was es eigentlich geht.
Das ist total spannend, weil ich kenne mich wirklich mit Flechten überhaupt nicht aus. Ja. Ich weiß nichts zu Flechten. Aber wenn du darüber sprichst, dann klingt das sofort spannend, ja.
Ja.
Ja,
weil die sind eben Organismen, die leben nur von der Luft. Also sie kriegen ihre Feuchtigkeit durch den Regen aus der Luft. Das heißt, wenn der schön belastet ist, dann sterben die sofort. Das ist ein gutes Beispiel, der saure Regen, der ist entstanden durch die Schwefeldioxide früher, wie halt das noch nicht entschwebelt waren, die ganzen Kraftstoffe.
80er Jahre.
Ja, genau. Und hat es fast keine Flechten mehr gegeben. Und das Erstaunliche ist, dann sind die abgeschafft worden und da ist die Luft sehr viel besser geworden, zumindest frei von Schwefeldioxid. Und da sind ganz viele Flechten wieder zurückgekommen. Und das ist erstaunlich, das kann man ja nachweisen, dass ja auch solche Maßnahmen was helfen. Das, was jetzt traurig ist, es steigt aber die Stickstoffbelastung, NOx-Belastung, extrem. Und die
ist ja, NOx ist ja, soweit ich mich erinnern kann, großes Thema Autobahn, Tempo 100, Tempo 80. Alles. Da geht es ja vor allem um NOx, also Stickstoff, leider abgeschafft.
Leider abgeschafft. Das Tempolimit, und ist eine totale Katastrophe, weil das eben, da sind wir froh, dass endlich die Luft ein bisschen besser wird.
Und kaum wird sie besser machen, versuchen wir sie wieder schlechter zu machen.
Und die Grenzwerte, das weiß man auch, die Grenzwerte sind nach wie vor zu hoch, sollen ja auch gesenkt werden.
Genau.
Und das sind eben die Sachen, die sind ganz, ganz wichtig. Und was mir natürlich auch extrem wichtig ist, dass man eben, also man weiß eins, bestehende, noch intakte Naturräume, also oder natürliche Räume, die muss man erhalten, weil alles, was man zerstört,
kommt nicht
ist zerstört. Man kann zwar viel renaturieren, das kann man immer, aber, und das weiß man, es dauert oft mehrere hundert Jahre, bis ein Standort wieder seine ursprünglichen Artenzusammensetzung hat, weil das ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist, dass sich sowas bildet. Und alles, was zerstört worden ist, ist einfach kaputt. Und ich wundere mich manchmal wirklich, Salzburg lebt vom Tourismus und von der Schönheit der Landschaft. Und dann wird das nicht wirklich gewürdigt und denkt, okay, wir haben nur so viel Schönes und es wird sukzessive alles kaputt gemacht. Mhm. Und das ist das, wo ich sehr, sehr, wo ich mir denke, es wäre schön, wenn man davon, wenn man das mehr versteht. Mhm. Dass Naturräume, wie gesagt, wenn sie zerstört sind, sind sie kaputt. Wie gesagt, eine Renaturierung, das ist ein langfristiges.
Aber das werden wir dann nicht mehr erleben, sondern erst Generationen nach uns, wenn sie es noch erleben.
Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass Renaturierung nichts bringt, weil es ist immer schön, wenn es auch gemacht wird. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Aber besser ist es, man erhält das, was noch da ist.
Jetzt würde ich schon gern auch zu meiner obligatorischen Abschlussrunde kommen. Ja. Du hast jetzt eben erzählt, du warst eigentlich immer in Salzburg, oder? Hast immer in der Stadt gelebt? Und die meiste immer. Zeit deines Lebens. Mhm. Was magst du gern in Salzburg? Was magst du an dieser Stadt?
Was ich gern mag?
Ja.
Genau die Verbindung zwischen einer wunderschönen Natur mit einer wunderschönen Stadt, Altstadt und auch, dass alles da ist. Es gibt, wie gesagt, eine Universität und es gibt eine Kultur, es gibt zum Glück auch die Möglichkeit, dass man auf dem Fahrrad erledigt. Mhm. Das ist mir persönlich ganz wichtig.
Du fährst alle Wege mit dem Rad.
Ich fahre immer mit dem Fahrrad, weil man am schnellsten ist und weil es einen fit hält. Und und das ist einer der Gründe, warum ich sehr, sehr gern da bin, abgesehen davon, dass meine Familie auch da ist. Also nicht meine ganze, aber ein wichtiger Teil. Und ich bin auch, was mir einfach Freude ist, wenn ich mich aufs Radl setze und schnell wohin fahre und schnell auf den Berg gehen kann oder keine Ahnung, ich bin einfach gern hier. Es ist einfach wunderschön, muss man einfach sagen.
Und wenn du dir die Zukunft von Salzburg vorstellst, was wünschst du da für die Stadt und für die Menschen, die da leben? Und vielleicht für die Natur?
Also für die Natur ganz klar erhalten, was da ist. Mhm. Wirklich nichts mehr verbauen, gar nichts mehr, sondern einfach erhalten, das wäre mir ganz wichtig. Und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.
Ja.
Weil man als Radler mit den Fußgängern sich immer in sehr schmalen Streifen teilt. Mhm. Das wäre mir auch sehr wichtig. Also wenn doch der öffentliche Verkehr so attraktiv wäre, dass wirklich die Leute gerne umsteigen würden. Ich meine, das sind alte Geschichten, das muss ich jetzt nicht neu erfinden. Aber es wäre halt schön, wenn wir mehr Platz hätten für das. Und wenn wir noch mehr Grün wäre in der Stadt, das wäre wunderbar. Mhm. Damit die Luft besser wird. Und ja, und natürlich auch, wie soll ich sagen, viele Angebote für junge Leute wäre mir sehr wichtig.
Liebe Ulrike, danke für das schöne Gespräch.
Danke für die Einladung.
Schön, dass ihr bis ganz zum Ende zugehört habt. Ich sage danke für eure Zeit und euer Interesse. Schickt mir gern Sprachnachrichten zum Gespräch oder Themen, die euch interessieren, per WhatsApp oder Signal an 0676 473 1289. Schreibt mir gern eure Themen. Ich freue mich, von euch zu hören und beantworte eure Fragen in der kommenden Folge meines Podcasts. Ansonsten könnt ihr meine Kanäle abonnieren, liken und sharen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Anna.